Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem sonnigen Sonntag. Es ist doch wunderbar, wenn wir Licht haben. Und ich glaube, wir brauchen auch für unser Thema heute Licht. Andreas hat bereits gesagt, es geht um Geistesgaben, Begabungen, die der Heilige Geist Christen gibt. Und ich lese uns noch einmal den Text 1. Korinther 12, 1 bis 11 nach einer anderen Übersetzung. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen oder in anderen Zungen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt, und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Wort des lebendigen Gottes. Ja, ich freue mich über dieses Thema Geistesgaben. Warum? Bekommst du auch gern Geschenke? Also ich schon. Geschenke. Geistliche Begabungen sind nichts anderes als Geschenke, die uns Gott gibt. Unverdiente Geschenke, die uns Gott gibt. Wozu? Dass wir sie für ihn einsetzen. Ist doch toll, beschenkt zu werden und von Gott gebraucht zu werden. Das ist heute das Thema. Ich lese uns nochmal den ersten Vers. Und nun, liebe Freunde, liebe Geschwister, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Besondere Fähigkeiten, Geistesgaben wird es auch genannt. Gott gibt Begabungen und solche Begabungen wirken quasi wie von selbst. Wenn du die Gabe hast, dann funktioniert's. Ist doch wunderbar. Gott schenkt Begabungen und die funktionieren. Aber der Satz, der Vers geht weiter. Ihr habt schon gemerkt, ich habe das Unangenehme weggelassen, sofern ihr eine Bibel vor euch habt. Ich komme auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Offenbar. Damals ein heikles Thema, Geistesgaben. Und Paulus widmet hier im 1. Korintherbrief jetzt gleich die folgenden 3 Kapitel, teilweise lange Kapitel, gerade Kapitel 14, die folgenden 3 Kapitel dieser Frage. Das ist eines der wenigen Themen, was Gemeinde, konkreter Gemeindebau betrifft, die Paulus lange behandelt. Es gibt noch ein Thema, was er länger behandelt. Das ist Leitung. Scheint auch ein heikles Thema zu sein. Gemeindeleitung. 3 Kapitel, 1. Korinther 12 bis 14, weil es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen ist. Und ich wäre sehr froh, wenn es nur damals ein heikles Thema gewesen wäre. Und dann hätte der Paulus das geklärt. Und dann wird es nie mehr ein heikles Thema sein, oder? Nee. Ich könnte das auch so übersetzen, denn offenbar ist es in dieser Sache immer noch voller Missverständnisse bei euch, der Gemeinde Jesu. Ich würde mir jetzt wünschen, dass ihr heftig widersprecht. Das kann doch nicht sein, dass das immer noch ein Problem ist. Doch, es ist eines der größten Probleme. Es ist einer der Spaltpilze, die wir in der Gemeinde Jesu haben. Und ich bin nachdenklich an dieser Stelle. Manches ist umstritten, es gibt unterschiedliche Ansichten, was denn konkret mit einzelnen Gaben gemeint ist, denn die ein oder andere Gabe wird ja nur genannt, aber nicht erklärt, was gemeint ist. Unterschiedliche Meinungen, welche Gaben es noch gibt und wie sich diese Gaben zeigen und. Gibt es nur eine Meinung zu dem Thema? Und habe ich diese Meinung? Jetzt rede ich von mir ganz persönlich. Es ist eins von den Themen, wo ich einfach sehr nachdenklich bin. Was geht meine Erkenntnis an? Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ich habe meine Erkenntnis, ja. Aber wie ist es denn, wenn der andere auch Erkenntnis hat? Darum geht es ja in diesem 1. Korintherbrief ständig. Das ist unterschiedliche Erkenntnis und jeder bildet sich ein, ich habe die Erkenntnis, die einzig wahre biblische. Aber könnte es sein, dass der andere auch mal eine Erkenntnis hat? Auch hier in unserer Mitte. Ich glaube, dass dieses Thema eine wesentliche Prüfung auch für uns hier in dieser Gemeinde ist, wie wir eigentlich mit unterschiedlichen Meinungen an dieser Stelle umgehen. Und ich glaube, dass gerade im 1. Korintherbrief Erkenntnis ja das Stichwort ist. Habt ihr gezählt, wie oft uns das schon begegnet ist? Ich habe es nicht gezählt, aber es ist auffällig. Es geht immer wieder um Erkenntnis, um unterschiedliche Erkenntnis. Wie geht man damit um? Und ich glaube, dass ein Schwerpunkt des Textes ist, was kommt vom Geist Gottes, auch an Erkenntnis, aber auch an Wirkungen und was nicht. Deshalb habe ich den ersten Punkt genannt, Geistesgaben, ein heikles Thema. Zweitens, das wesentliche Kriterium ist Jesus Herr nennen. Wieso das denn? Es geht doch um Gaben. Das wirkt fast wie ein Fremdkörper in diesem Text, oder? Aber Paulus stellt das ganz bewusst an den Anfang. Es geht darum, dass man nur durch den Heiligen Geist Jesus Herr nennen kann. Ich lese uns nochmal die Verse 2 und 3. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Da haben wir schon mal im 8. Kapitel drüber geredet. Da habe ich selbst im 10. Kapitel, Stichwort Götzenopfer, drüber geredet. Auch das Thema kommt immer wieder. Was soll immer wieder dieses Thema Götzen, Götzenopfer, Götzenopferfleisch? Und ich habe damals gesagt, dass entscheidend ist, was in Matthäus 6, Vers 24 steht. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Du kannst nur einen Herrn haben. Entweder du dienst Jesus oder du dienst einer anderen Macht, der Sünde, deinem Ego. Hier im Text wird genannt, dem Reichtum, der Sicherheit gibt und der alleiniges Ziel des Lebens ist und. Du kannst nur einem Herrn dienen. Und wenn du dann sagst, Jesus ist der Herr, dann sind das nicht Worte, sondern du stehst mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein dahinter. Das ist hier gemeint. Nur einer kann Herr sein. Und wenn du Jesus als Herr hast und der Heilige Geist gibt Gaben, Begabungen, dann wirst du diese Begabungen so anwenden, wie Gott es will. Jetzt erzähle ich euch was Verrücktes. Geistesgaben funktionieren manchmal, ohne dass Menschen mit Jesus leben. Das ist ganz verrückt. Ich muss an Evangelisten denken. Menschen, die wirklich andere zu Jesus führen. Und die im Ehebruch leben. Und sie verkündigen das Evangelium. Und das Evangelium wirkt. Warum? Weil Gott ihnen die Gabe gegeben hat, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Wunderbar. Aber gar nicht wunderbar ist das Leben eines solchen Evangelisten. So ein Evangelist kann höchstens mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr. Aber das Leben steht entgegen. Das ist das, was hier gemeint ist. Und deshalb stellt Paulus das an den Anfang dieser drei Kapitel. Das ist in dem Sinne, was ich jetzt sage über Gaben, stimmt genau dann, wenn Jesus wirklich Herr deines Lebens ist. Das wesentliche Kriterium, Jesus Herr nennen. Ein dritter Punkt, Gaben und Aufgaben. Vers 4 und 5. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Es gibt verschiedene geistliche Gaben. Ja, wir werden gleich darüber reden, welche. Es gibt verschiedene Aufgaben. Wir merken das gerade hier bei uns in der Gemeinde, dass wir verschiedene Aufgaben haben, dass wir aber gar nicht alle Aufgaben ausführen können. Und ich meine jetzt noch nicht mal die Aufgaben, die wir gerne tun würden, noch als Option, sondern Aufgaben, die ausgeübt werden müssen. Und manchmal wird gefragt, was ist zuerst da? Die Gabe oder die entsprechende Aufgabe, wie hängt das zusammen, Gaben, Aufgaben? Für mich gehört beides zusammen. Auf der einen Seite Aufgaben, die Gott gibt, und auf der anderen Seite entsprechende Begabung dazu. Aufgaben weisen auf Gaben hin und Gaben auf Aufgaben. Ich bin mir bei einer Aufgabe ganz sicher, dass Gott ein Wunder tun müsste, indem er mir die Gabe gibt. Wisst ihr, welche das ist? Schon meine Mutter musste in die Schule kommen, erste Klasse, weil ich so falsch gesungen habe. und es nicht gemerkt habe. Das hört sich so banal an, oder? Dieses Beispiel. Aber stellt euch vor, ich bin hier der Sänger vorne. Oh oh. Da ist eine Aufgabe, eine wertvolle Aufgabe. Ich hätte es genauso machen können mit dem Klavier spielen. Das wäre auch schrecklich geworden. Ich bin froh, dass Ursel spielt und nicht ich. Ja. Aufgaben und Gaben hängen zusammen. Und manches Mal muss man Aufgaben tun und hat die Begabung nicht. Aber das kann sich sehr, sehr unangenehm auswirken. Gleichzeitig kann es nicht nach Lust- und Laune-Prinzip gehen. Gibt so eine, ich bin schon ein bisschen länger ja dabei mit Gemeinde und Gemeindebau und früher gab es so ein Beispiel, dass der Gemeindeleiter samstags telefoniert einen Mitarbeiter nach dem anderen und keiner dieser Mitarbeiter hat für den Sonntagmorgen, für den Sonntagsgottesdienst die Gabe des Stühlestellens. Habt ihr das schon mal gehört? Das Beispiel ist, glaube ich, wirklich ein bisschen älter. Gabe des Stühlestellens. Merkt ihr? Da falle ich auf der anderen Seite vom Pferd runter. Für viele Aufgaben, die einfach gemacht werden müssen, brauchst du nicht eine besondere Geistesbegabung, sondern du tust sie einfach. Eine natürliche Begabung. Und ich glaube, dass ich das irgendwo im Gleichgewicht halten muss. Aufgaben, die getan werden müssen und Aufgaben, für die es besondere Begabungen gibt. Ich schätze, wir werden die nächsten Predigten noch mehr drüber hören. Viertens, Gott wirkt durch Gaben. Gott wirkt durch Gaben. Vers 6. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Gott wirkt. Andreas hat diesen Gottesdienst begonnen, dass wir schwach sind, dass wir bedürftig sind. Ja. Wir brauchen Gottes Gaben, um hier wirken zu können, und wir brauchen Gottes Kraft. Das ist völlig richtig. Was betone ich? Meine Schwachheit? Meine Unbegabtheit? Oder Gottes Begabung und Gottes Kraft? Man kann immer auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen, oder? Die einen streichen unsere Bedürftigkeit und unsere Schwachheit. Dann kommst du ohne Gott aus, im ungünstigen Fall. Die anderen betonen unsere Bedürftigkeit und unsere Schwachheit, aber dann fällt Gottes Begabung und Gottes Wirken runter. Was siehst du? Die Seite oder die Seite? Hoffentlich beide. Hoffentlich beide, die zusammengehören. Ja. Wir sind so abhängig von Gott. Ja. Und Gott ist so großzügig, großherzig, dass er uns Begabungen gibt, damit wir sie einsetzen. Es ist seine Entscheidung. Er will Menschen gebrauchen, um seine Gemeinde zu bauen. Ich habe hier in unserer Gemeinde auch schon den Satz gehört, mehr als einmal, es braucht niemanden. Das ist ein furchtbarer Satz, weil Jesus hat eine andere Entscheidung getroffen. Jesus hat sich dafür entschieden, dass er dich und mich für Gemeindebau gebrauchen möchte. Angenehme Aussage? Ich finde das eine gewaltige Aussage. Eine ganz gewaltige Aussage. Es ist seine Entscheidung. Und ich Eigentlich müsste ich jetzt ein ganz anderes Thema machen, aber die Zeit haben wir leider nicht. Ich müsste darüber reden, was ist eigentlich Gemeinde in Jesu Augen? Denn wenn ich davon rede, er gibt Begabungen und die soll ich in der Gemeinde einsetzen, ist es ja entscheidend, was ist eigentlich Gemeinde? Und ich möchte nur zwei Punkte machen. Gemeinde ist etwas Wertvolles. Etwas Wertvolles. Bist du heute Morgen hierher gefahren oder geradelt oder gegangen mit dem Gedanken, ich komme jetzt zu etwas ganz Wertvollem in Jesu Augen? Ich hoffe, dass alle mit dem Gedanken hergekommen sind. Warum sage ich das? Apostelgeschichte 20, Paulus, der ja diesen ersten Korintherbrief auch geschrieben hat, der Apostel Paulus ruft die Ältesten von Ephesus nach Milet. Und da heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 28, achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde zu hüten und zu betreuen. Das ist eine Aufgabe von Ältesten. Seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat. Gibt es etwas, für das einen höheren Preis, für den ein höherer Preis bezahlt worden wäre, als das Blut seines Sohnes? Das kann man schlecht in Milliarden oder was immer danach kommt, ausdrücken. Gemeinde in den Augen Gottes ist unendlich wertvoll. Ein zweiter Punkt. Gemeinde ist etwas Schönes. Etwas Schönes. Den Eindruck habe ich nicht immer gehabt in meinen Jahrzehnten Dienst, dass Gemeinde was Schönes ist. Und da muss ich Buße tun. Und ich möchte mit euch in Offenbarung 19 gehen. Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes. Lasst uns, da ist es in Offenbarung 19, 7 und 8, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Meine Frau ist heute nicht da, von daher erzähle ich euch das. Wisst ihr, was das vielleicht Schönste ist, was ich in meinem Leben gesehen habe? Morgen wird das 35 Jahre. Wir haben morgen 35. Hochzeitstag. Da waren wir im Haus meiner Schwiegereltern und die Braut hatte, meine Frau heute, hatte sich vorbereitet und sie kam die Treppe runter. Das ist das Schönste, was ich bisher gesehen habe. Irdisch. Das ist das Bild hier. Das ist das Bild. Die Braut Christi, die Gemeinde, hat sich vorbereitet, hat sich schön gemacht für diese Hochzeit. Ich weiß, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass die Hochzeit des Lammes ist. Aber schon jetzt wird die Braut, und zu der gehören wir, vorbereitet. Gemeinde ist etwas unendlich Wertvolles, und etwas unendlich Schönes. Und dafür gibt Gott Gaben, damit wir sie einsetzen. Gaben zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Vers 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Da steht einem jeden von uns. Da komme ich nachher nochmal drauf. Geistliche Gaben sollen der ganzen Gemeinde nutzen, der ganzen Gemeinde. Das ist ein Doppeltes. Gaben sind nicht zum Eigennutz da. Wenn einer eine Begabung hat, hier vorne zu stehen und Gottes Wort auszulegen, und er tut es zum Eigennutz, um sich selbst darzustellen, um zu manipulieren oder was immer auch, dann nehmt ihn ganz schnell hier weg. Und wenn ich das wäre, sofort bitte. Man kann Gaben missbrauchen. Ja, nicht Eigennutz, nicht Selbstdarstellung, nicht Entfaltung des Egos. Das ist das eine. Aber das andere, wenn ich meine Gabe oder meine Gaben nicht einsetze, dann fehlt hier etwas in der Gemeinde Jesu. Es gibt unterschiedliche Gaben. Vers 8, dem einen gibt der Geist also Fähigkeit, guten Rat zu erteilen oder ein Wort der Weisheit steht hier. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Man könnte jetzt über jede dieser Gaben einzeln reden. Ich bleib mal hier hängen bei der Gabe des Glaubens. Was ist denn das? Das ist eine besondere Glaubenskraft. Jeder hat von uns, wenn Jesus sein Herr ist, hat Glauben, Vertrauen in ihn. Wenn das jemand nicht hat, ist er nicht sein Kind, ist er nicht Christ. Jeder von uns hat Glauben, Vertrauen in Jesus. Aber dann gibt es eine besondere Gabe des Glaubens, nämlich ein Glauben an einen großen Gott, der Großes tut. Hast du diese Gabe? Das ist eine Gabe, da denkst du nicht über die Folgen nach. Martin Luther zum Beispiel hatte die Gabe. Wenn da jemand Bedürftiges zu ihm kam, hat er ihm einfach alles Geld oder Sonstiges, manchmal inklusive des Tafelsilbers, mitgegeben. Und seine Frau Käthe wusste am nächsten Tag jetzt nicht so ganz, was sie vorsetzen soll. Es ist eine Gabe des Glaubens, des Vertrauens, dass Gott keinen Mangel entstehen lassen wird. Ich sage es etwas Heikles und vielleicht streitet ihr nachher mit mir darüber, ich weiß es nicht. Bei unserem Bauprojekt sind erschreckende Summen genannt worden, oder? Absolut erschreckend. Was ist Gabe des Glaubens? Gott besitzt alles und Gott kann so viel auch für ein Bauprojekt geben. Und ich glaube, dass die Summen, die genannt worden sind, in keiner Weise realistisch sind, wenn ich auf uns schaue. Gabe des Glaubens ist, Gott kann. Können wir nachher streiten, gerne drüber, wenn ihr das anders seht. Ich möchte euch doch noch etwas anderes erzählen zu dieser Gabe des Glaubens. Denn es ist eine Gabe an einen großen Gott. Eigentlich nicht an einen großen Glauben, sondern an einen großen Gott. Meine Frau und ich haben vor fast 33 Jahren unsere Berufe aufgegeben, um uns von Gott direkt versorgen zu lassen. Ich kam mir gar nicht vor wie jemand, der die Gabe des Glaubens hat. Ich weiß bis heute nicht, ob ich wirklich diese Gabe habe. Aber was wir gemacht haben, wir haben auf einen großen Gott geschaut, der kann. Und wir haben in diesen 33 Jahren erlebt, wie Gott uns übernatürlich versorgt. Die Gabe des Glaubens ist immer der Glaube an einen großen Gott, nicht der Glaube an meinen Glauben. Vers 9, Gabe der Heilung. Nehmen wir die doch noch rein. Manche sagen, die Gabe gibt es nicht mehr. Keine Gabe von übernatürlicher Heilung. Schade. Weil ich frage mich dann, was ich selbst erlebt habe. Und ich möchte nur ein Beispiel herausgreifen, wo ich Menschen erlebt habe, die diese Gabe haben und sie an mir gewirkt hat. Ich habe gemeint, in meinem Alter könnte ich noch Inliner fahren. Ist also ein paar Jahre zurück. Erste Mal auf Inliner, Sand in der Kurve war nicht gut. Ich falle nach hinten, stütze mich ab. Ist ja kein Problem, wenn du trainiert bist. Aber so ein älterer Herr, der keinerlei Training hat, ich habe den Ellenbogen gebrochen. Nur durchs Abstützen. Das Ganze in die Notaufnahme, die Notärztin war echt begeistert, die Dame, es war surreal. Wie kann so viel Blut in so einem schmalen, schlanken Ellenbogen sein? Ich bin ja nicht sehr breit gebaut. Wie passt da so viel Blut rein? Sie hat das Blut rausgezogen, hat mich eingegipst. Das hat mir nicht gefallen. Und ich habe den Gips dann abgemacht und bin zu jemand, der die Gabe der Heilung hat. Nicht ein Wunderheiler, sondern ein ganz normaler Gottesdienst. Und er hat für diesen Ellenbogen gebetet und ich war geheilt. Schlagartig. Und das war nicht ein Heilungsgefühl, denn der Ellenbogen war wirklich gebrochen. Ich habe große Mühe, wenn Menschen mit mir diskutieren und sagen, die Gabe der Heilung gibt es nicht mehr. Ist es dann der Teufel, der das tut und ein Wunder vortäuscht? Wird es paradox. Und ich kann euch sagen, in meinem Leben war dieser Ellenbogen eher eine Kleinigkeit. Meine Frau und ich haben erlebt, wie Gott heilt. Und wir haben andere Situationen erlebt, wo Gott nicht heilt. Aber dass es die Gabe der Heilung nicht mehr gibt, damit habe ich Mühe. Aber wir haben einen großen Gott. Vers 10, dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Über die Gabe soll jemand anders reden, bitte. Mal, bin mal gespannt. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie, wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen oder in Zungen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Das kann ich kurz machen, denn über Prophetie, über Zungenreden und über Auslegung von Zungenreden geht es ausführlich in Kapitel 14. Das kommt dann. Das sind so spektakuläre Gaben. Was fange ich damit an? Ich lese uns mal Römer 12, Vers 6 bis 8. Das sind so zwei Standardtexte. 1. Korinther 12, wo wir gerade sind, und Römer 12, wenn es um Gaben geht. Da heißt es: Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Die Gabe des Dienens. Hast du dich danach schon mal ausgestreckt? Die ist nicht so beliebt und die ist nicht so angesehen. Aber genau so eine Gabe wie das, was wir jetzt gehört haben. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Gabe des Lehrens. Dazu gehört vor allem, dass das, was gelehrt wird, auch praktisch umgesetzt wird. Sonst ist das Erkenntnis, die sich im Kopf abspielt, aber nicht wirklich Gabe des Lehrens. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, man könnte auch übersetzen, ermahnen, dann mach es auch. Gabe der Ermutigung und der Ermahnung. Die Gabe des Gebens, die soll aus freien Stücken und ehrlich eingesetzt werden. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Gabe der Leitung. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Das sind doch recht normale Gaben, oder? Vers 11, kommen wir zum Schluss. Dies alles bewirkt der ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Gott allein entscheidet, welche Gabe jemand oder Gaben jemand erhält und welche nicht. Gott teilt zu. Und ich bin froh darum. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt ein Wunschkonzert machen würden, was gewünscht werden würde, jeder Einzelne. Kommt ein bisschen auf den Charakter auch an, sicher Persönlichkeit an. Zum Glück macht Gott das, dass er zuteilt. Aber wenn Gott in seiner Liebe entscheidet, der eine bekommt die Gabe, die nächste bekommt die und so weiter. Wer bin ich, dass ich das kritisiere? Wer bin ich, dass ich auf andere schiele, die begabter sind? Aber wer bin ich auch, der sagt, ich bin nicht begabt? Und wer bin ich, der sagt, ich bin ja begabt, aber du, dich hat Gott offenbar vergessen? Das drücken wir nie so aus. Hoffe ich zumindest mal. Aber das gibt es leider. Gott hat niemand vergessen. Und deshalb möchte ich schließen mit drei Fragen. Drei Fragen. Kennst du deine Gabe bzw. deine Gaben? Kennst du die? Bist du mit deinen Gaben zufrieden? Und drittens, setzt du deine Gaben ein? Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune, was Gemeinde für dich ist. Wertvoll, schön und vieles andere. Etwas sehr, sehr Gutes. Und du hast uns Begabungen gegeben, dass wir die einsetzen, dass deine Gemeinde gelingt. Und wenn nicht du am Wirken wärst, wären wir völlig überfordert. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du Gaben gibst. Danke, dass du Aufgaben gibst. Danke, dass du es bist, der Gemeinde baut. Danke, dass du keinen vergessen hast bei den Gaben. Du vergisst niemand. Ich möchte dich bitten, dass du uns unsere Gaben zeigst und unsere dazugehörigen Aufgaben. Amen.